Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Was geht?
Was geht, Sascha?
Schei und Rauch geht, ne?
Schei und Rauch geht. Ey, beste Nachricht des Tages. Am Montag, also wenn ihr das jetzt heute hört, ist es entweder schon passiert oder es steht uns schon bevor, aber das Nagelstudio macht wieder auf.
Nice.
Ja, richtig gut.
Ich freue mich auf die Fitnessstudios. Aber ich freue mich auch noch auf etwas viel mehr.
Aha.
Denn?
Wir sind nicht allein, aber bevor wir darüber reden, die Rough Questions.
Der Spannungsbogen, okay.
Ich habe das Gefühl, das ist die Kategorie, die bisher mit am meisten ankommt. Ich kriege echt für Resonanz darauf.
Ich auch, aber ich bin gerade noch gespannt, deswegen
okay.
bin ich gespannt.
Also, die neuen Rough Questions für diese Frage, Leute, ihr wisst ja, ihr sollt diese Fragen mitnehmen und sie für euch selbst beantworten und wir beantworten sie aber auch. Sascha Fassbender, erste Frage. Nenn mir den peinlichsten Song in deiner Spotify-Playlist.
Der peinlichste Song in meiner Spotify-Playlist. Das sind peinliche... Oh, Robbie Williams, Angels. I sit and wait. Ist auch
There's
egal.
Nein. Komm schon,
nein,
komm.
Nein, sag jetzt die
There's
nächste. Sag jetzt die nächste.
Okay. Finde ich aber gut. Ja. Ich glaube, mein peinlichster Song ist von SSIO und zwar Testo E.
Sing mal an.
Nee, gar nicht. Schäme ich mich für.
Okay.
Wahlweise auch jeder fangt Bang Song.
Na.
Ah, come on. Ich mache schon ein bisschen leiser, wenn ich den Song höre, damit andere nicht mitbekommen, dass ich einen Farid Bang Song höre. Ich muss gestehen, es ist mir ein bisschen peinlich, dass es mir peinlich ist, aber es ist mir halt peinlich. Ja.
Okay.
Okay, nächste Question. Was haben wir beide eigentlich gemeinsam?
Wir beide? Mhm. Egal was, charakterlich, optisch, egal was.
Was haben wir optisch?
Optisch?
Ja, haben wir keine optische Gemeinsamkeit.
Warum guckst du mir so in den Schritt?
Ey, ich hab die Kochonis, das stimmt.
Wir sind beide verdammt blass.
Ja, weißt du was? Das lasse ich gelten. Warum stirbt die Eifersucht viel später als die Liebe?
Weil die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das ist eine komische Begründung, ne?
Nochmal in langsam, damit ich es verstehe.
Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft.
Wow.
Ich wollte den Satz einfach nur loswerden, das ist gar keine Begründung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube einfach, weil ich meine, in der Psychologie des Menschen ist es so, dass negative Dinge immer irgendwie ein bisschen länger hängen bleiben als positive Dinge.
Mhm.
Das ist so meine Vermutung als Laie. Ob es daran liegt, keine Ahnung. Hast du es recherchiert? Weißt du es?
Ich habe auch nur eine Vermutung und ich glaube, dass wir Menschen einfach grundsätzlich aus sehr egoistischen Gründen lieben. Und das deshalb die Eifersucht oftmals länger anhält als die eigentliche Liebe.
Ah, das klingt plausibler als meine Theorie, finde ich.
Aber
muss
deine
ich an dieser Stelle zugeben.
Aber deine war deutlich romantischer. Und da ja, haben wir vielleicht den größten Unterschied. Du bist ein richtiger Romantiker und ich scheinbar nicht.
Bin ich das?
Weißt du, worüber ich nachgedacht habe diese Woche, Sascha? Weil neben dem Nagelstudio ja auch die Schulen sukzessive wieder aufmachen. Mhm. Also ne, im Präsenzunterricht. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine gute Nachricht, aber es gibt so viele Kids, die in der Schule gemobbt werden. Für die muss doch dieser Corona-Lockdown doch echt eigentlich gut sein, oder? Und muss jetzt der Start in die Schule nicht wieder beängstigend sein für Menschen, die jetzt Gott sei Dank oder glücklicherweise mal vom Mobbing in der Schule Abstand halten konnten?
Ich glaube schon, ich wurde halt nie gemobbt. Leider in manchen Situationen eher das Gegenteil. Also ich war jetzt kein klassischer Täter, aber ich war jetzt auch keiner, der die Täter davon abgehalten hat.
Mhm.
Habe aber auch nach der einen oder anderen Klassenkonferenz reflektiert und mich tatsächlich für diese Leute dann auch eingesetzt. Leider viel zu spät, aber das kam dann irgendwann so, weil Gruppenzwang und Co. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Zeit zu Hause genießen, wenn bei der Familie alles in Ordnung ist. Das denke ich schon.
Ein bisschen wollte ich natürlich damit auch die Brücke schlagen zu unserem heutigen Gast.
Mhm.
Das ist nämlich der Niklas.
Hi.
Hi, Niklas.
Hi. Tag, Niklas.
Na?
Niklas ist ein Kollege von uns, arbeitet auch im Radio.
Ein ganz junger Kollege
ja.
noch. Ne?
Mhm. Wie geht es dich?
Super. Und euch?
Ja. Ja, auch gut.
Jetzt auch gut.
Jetzt auch gut.
Freut
jetzt,
mich.
Jetzt haben wir ein bisschen gepokert.
Mhm.
Was hältst du denn davon, von dieser Mobbing-Situation für ganz viele Schüler, die ja jetzt durch Corona und Lockdown von all dem ein bisschen Abstand gewinnen konnten.
Ich denke schon auf jeden Fall, dass es sehr, sehr schwer für solche Kinder sein muss. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil du ja auch eigene Erfahrungen hast, ne?
Ja.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 20.
Schulzeit ist noch nicht so lang her.
Nee, ja, stimmt. Sind 2 Jahre.
Was würdest du sagen, wie lange musstest du mit Mobbing in der Schule leben?
Puh, also insgesamt waren das bestimmt 8 Jahre oder 9 Jahre. Also in der Grundschule angefangen, 3. Klasse, glaube ich. Aber dass ich es wirklich bewusst auch gemerkt habe, das war ab der 6. Klasse.
Mhm. Gibt es so Dinge, die so ganz krass im Kopf geblieben sind? Ich frage mich zum Beispiel auch immer, also ab wann, was ist eigentlich Mobbing? Hast du eine Definition dafür?
Ich glaube, das muss jeder für sich selbst definieren. Für mich ist Mobbing, wenn man jemanden aus irgendeinem Grund ausgrenzt. Also wenn man in Gruppen eine einzelne Person oder eine Menschengruppe...
Permanent wahrscheinlich, ne? Ich glaube, dieses Permanente daran,
dieses
ist so hart.
Immer und immer wieder.
Ja.
Oder anders gefragt, wann hast du gemerkt, ich werde hier gerade gemobbt? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, das war so in der 6. Klasse. Hm. Wie hast du das gemerkt? Ich meine, da ist ja keiner auf dich zugekommen und hat gesagt, Niklas, du wirst gemobbt, sondern du hast es ja irgendwie gespürt.
Also das Problem ist, es ist kein Problem, aber ich bin schwul und das habe ich damals noch gar nicht wirklich verstanden. Mhm. Ich habe das, um ehrlich zu sein, als ich noch ein Kind war, habe ich das noch gar nicht gemerkt. Ich habe mir über diese Sachen überhaupt keinen Kopf gemacht.
Ja.
Das Problem ist aber, dass andere Leute immer wieder aus der Ecke kamen und meinten, mich besser zu kennen als ich mich selber.
Mhm.
Und dann wurde ich schon früher damit konfrontiert, wo ich mir, wie gesagt, noch keine Gedanken drüber gemacht hatte.
Krass.
Ja, das war wirklich, ich dachte mir so, wer seid ihr eigentlich? Was glaubt ihr eigentlich, warum ihr mir sagen könntet, ich wäre jetzt zum Beispiel eine Schwuchtel?
Mhm.
Das wurde mir schon in der 6. Klasse gesagt.
Ich finde das so krass, dass du das sagst, weil du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, das so selbst für dich zu sehen.
Gar nicht.
Aber du hast dieses Schwulsein erst einmal als eine Art Beleidigung kennengelernt.
Ja.
Und das ist richtig, richtig.
Nicht nur als Beleidigung, tatsächlich auch als Krankheit. Es war für mich so durch dieses Mobbing, und da waren wirklich sehr, sehr krasse Szenen bei. Es hat mit einfachen Beleidigungen angefangen, mit fiesen Blicken.
Zum Beispiel so Worte wie Schwuchtel.
Ja, zum Beispiel.
Und das ist so hart, wir müssen so krass darauf aufpassen, was für Worte wir benutzen. Denn um mich dann mal selbst als Beispiel zu nehmen, ich habe dieses Wort hier und da mit Sicherheit mal benutzt. Mhm. Überhaupt nicht, um jemand Homosexuelles zu beleidigen, sondern weil es einfach so ein Wort ist. Ne?
Ja.
Und das ist, man gewöhnt sich viel zu schnell daran.
Ja, das Problem ist auch, dass viele zum Beispiel, wenn sie sagen wollen, ich finde das und das scheiße, dann sagen viele, ich finde das schwul. Und dann sitze ich immer daneben.
Ja.
Die Leute wissen normalerweise, dass ich schwul bin. Dann frage ich mich immer, yo, warum sagst du jetzt, dass das schwul ist? Sag doch einfach, du findest das scheiße.
Ja, ich hab das letztens tatsächlich auf der Arbeit gehabt, in der Redaktion.
Mhm.
Da habe ich irgendwie ein Thema vorgeschlagen und dann hat das jemand gesagt, irgendwie, ich finde es nicht gut, das ist irgendwie schwul. Und dann habe ich gesagt, ich finde das nicht gut, das ist irgendwie homophob. Und
ja,
dann
schon.
War Ruhe.
Ich bin so stolz auf dich, ne? Deswegen ist das einfach der Beste.
Ich fand, eine Sekunde später habe ich mir so gedacht,
Applaus.
Boah, Sascha, das war cool gerade. Und
das
ich
war
muss
mega
sagen,
cool.
Ich muss sagen, derjenige hat dann auch so gesagt, ey, war gerade uncool, Chapeau und so
ja. Und
bla. Dieser Mensch ist doch kein Homophob, aber der Satz, den er gesagt hat, das war halt homophob und nicht cool. Und
ich sag auch noch viel zu oft das Wort behindert.
Ja.
Es ist einfach, aber ja, damit fängt es schon an, das stimmt,
ja,
Niklas.
Das stimmt auf jeden Fall. Genau, und aus diesen Beleidigungen wurde dann irgendwann mehr. Also die haben dann angefangen, auch Gerüchte über mich zu verbreiten, was Schwulen ja immer hinterher gesagt wird, dass sie zum Beispiel AIDS hätten. Das musste ich mir schon mit 13, 14 Jahren anhören.
Krass.
Ich wurde war das in der 6. oder in der 7. Klasse? Aber da fing es auch tatsächlich an, dass ich rumgeschubst wurde, ich wurde geschlagen. Und das Schlimmste war, das kam nicht mehr aus meiner Klasse, sondern das waren die Stufen unter und über mir. Also es war wirklich krass, in der 7. Klasse wurde ich von Leuten gemobbt, die eine Stufe unter mir waren. Und dann, ich hab mich nicht mehr getraut, in die Schule zu gehen, weil ich einfach wusste, was da auf mich wartet. Ja, du kommst in die Schule rein und du stehst dann auf diesem Schulhof, keiner will eigentlich was mit dir zu tun haben, weil alle dich irgendwie komisch finden. Du verstehst aber selber gar nicht, warum. Und alle gucken dich komisch an, die gucken dich an als... hättest du irgendwas verbrochen, als wärst du wirklich so ein Schwerverbrecher. Diese Blicke, die vergesse ich bis heute nicht, weil das so tief in mir drin ist. Ich weiß das auch noch, ich hatte zum Beispiel auch immer Mordsschiss, auf die Toilette zu gehen, weil viele sich während den Pausen immer da aufgehalten haben. Und dann, immer wenn ich dann zum Pissoir gehen wollte, hieß es dann, ah, da ist ja schon wieder der Niklas mit seinem kleinen Pimmel, hehehe. Dann bin ich in die Kabine reingegangen, dann haben die an der Tür gerüttelt und ich weiß nicht, das war immer so eine unangenehme Situation, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, Panik. Voll. Und was auch richtig krass war, wann war das, in der 9. oder in der 8. Klasse, da hatte ich einen Kurs und die Lehrerin war noch nicht da und dann kam, ich kannte den Jungen nicht mal, der kam einfach rein in den Klassenraum, da saßen noch drei andere und dann hat er sich vor mich gestellt, hat seine Hose runtergezogen, hat mir seinen nackten Po ins Gesicht gestreckt und meinte, ich soll dran lecken. Mir würde das ja gefallen, weil ich eine Schwuchtel wäre.
Wie alt war dieser Junge?
Der war jünger als ich. Der war vielleicht 2 Jahre jünger, ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber was ist mit Lehrern? Was ist mit, hattest du nicht irgendwie einen Schüler, mit dem du gut warst oder irgendwie aus der Nachbarschaft oder irgendwie, hattest du keinen, mit dem du damals darüber sprechen konntest?
Ich hätte es bestimmt gekonnt, aber ich habe es nicht getan.
Warum nicht?
Ich wollte dieses Thema nie zur Sprache bringen.
Dass du schwul bist oder ja, dass du gemobbt wirst?
Beides, weil es ja auch beides irgendwo
was ist peinlicher?
Zusammenhängt. Ja, gemobbt zu werden bedeutet natürlich irgendwo, dass man in einer schwächeren Position ist. Also das ist natürlich schon mal das eine. Aber natürlich, mein Schwulsein war das größere Problem. Das
was ich sehr krass finde, weil für mich ist Homosexualität was total Normales. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass, vielleicht liegt es aber an unserer Generation. Manchmal denke ich mir, warum outen sich Homosexuelle überhaupt? Wir als Heterosexuelle müssen es ja nicht tun. Ja. Oder als vermeintliche Heterosexuelle. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, dass sich jemand outet, aber ich denke mir immer, was juckte mich das so? Ja. Verstehst? Nicht, dass ich das als Beleidigung oder Belästigung empfinde, sondern einfach als irrelevant. Und ich kann nicht fassen, dass dir das passiert ist und du bist erst 20 Jahre alt.
Ich glaube, in der Schule ist es am schlimmsten, weil da sind einfach so viele Leute, die selbst noch in der Selbstfindungsphase sind, die selbst nicht wissen, wer bin ich eigentlich. Und dann kommen da alle auf einen Haufen zusammen. Mhm. Und deswegen ist es ja gerade in der Schule so krass mit Mobbing, mit Ausgrenzung. Das habe ich ja echt gemerkt. Kaum war ich aus der Schule raus, kaum habe ich hier beim Radio angefangen zu arbeiten, kaum habe ich angefangen zu studieren, war das ganz anders. Da waren die Leute ganz anders. Und es ist wirklich krass. Ich habe hier beim Radio zum Beispiel zum ersten Mal wirklich, ich habe mich so gefühlt, als könnte ich ankommen. Als würde man mich wirklich mal wahrnehmen, als würde man meine Meinung respektieren. Das kannte ich aus der Schule gar nicht. Ja, dass Schwule sich outen müssen in dem Sinn, also müssen tut es keiner, das ist jedem selbst überlassen. Bei mir war das Problem, ich habe das sehr viele Jahre in mich reingefressen. Mhm. Also ich kann gar nicht sagen, wann ich das gemerkt habe, weil das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ein Prozess. Aber ich sag mal so, mit 12, 13 Jahren habe ich das auf jeden Fall irgendwie schon mal realisiert, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt, in Anführungszeichen. Und mir wurde ja von Anfang an mit auf den Weg gegeben, das ist nicht normal. Ja, die Jungs in meiner Klasse, die haben alle immer bei Mädchen gesprochen und ich stand dann immer daneben und ich habe mich gefragt, warum interessiert mich das jetzt nicht? Mhm. Warum juckt mich das jetzt einen scheißfeuchten Kern, wenn ich das so sagen kann?
Darfst du, das ist hier ein Podcast.
Aber was ich da so ein bisschen, gut, vielleicht ist das auch eine andere Zeit, aber ich hatte in meiner Schulzeit so ab der 8., 9. Klasse, habe ich auch realisiert, ey, wir haben da welche in der Stufe, die sind halt nicht hetero, war mir jetzt egal, so, aber die hatten dann einfach mehr weibliche Freunde, also in dem Fall Freundinnen. Mhm. Und da war trotzdem, also sie hatten trotzdem Personen, mit denen sie sich austauschen konnten. Da war jetzt Mobbing vielleicht ein Thema, aber nicht so ein krasses Thema. Also bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, du warst tatsächlich auch ein Einzelgänger. Also du warst jetzt die Kombination aus schwul und Mobbing, finde ich halt ganz krass. Also du hattest wirklich auch keine Freunde auf der Schule?
Doch, irgendwann schon, aber früher nicht. Also bevor ich in die 10. Klasse gekommen bin, war ich tatsächlich sehr oft alleine. Also was das Schwulsein betrifft, bis heute kann ich mich nicht an einen einzigen erinnern, der da irgendwie öffentlich zugestanden hat. Also ich war, glaube ich, wirklich der Einzige.
In der Schule?
Ja. Mhm. Klar, irgendwann, als ich dann auch ein bisschen älter geworden bin, irgendwann kam dann natürlich auch mein Coming-out. Da habe ich mich dann natürlich auch meinen Freunden gegenüber geöffnet, weil je älter man wird, desto reifer wird man natürlich auch. Und irgendwann habe ich halt auch gesagt, ganz ehrlich, wenn jemand meint, mich als Schwuchtel bezeichnen zu müssen, dann mach es.
Und dennoch warst du ja ein minderjähriges Kind.
Ja.
In der Schule und da, ich meine, in so einer Schule arbeiten ja auch Lehrer, das muss doch jemand mitbekommen haben.
Also dieser eine Fall, von dem ich vorhin erzählt hatte, mit dem Popo, da ist jemand anderes, der das mitbekommen hat, zum Direktor gegangen. Ich habe mich das
Ein Schüler?
Ja, genau. Mhm. Ich habe mich das nicht getraut, weil, wie gesagt, ich habe immer versucht, das irgendwie mit mir selbst auszumachen. Ich habe mir immer gedacht, oh, bloß keinen Stress.
Mhm. Ein ganz falscher Weg.
Auf jeden Fall, aber ich dachte mir damals, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann hacken sie noch mehr auf mir rum.
Mhm.
Dieser jemand ist dann von der Schule geflogen, tatsächlich, weil mein Schuldirektor gesagt hat, ich möchte sowas nicht auf meiner Schule haben.
Ja.
Und ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was dann alles abgegangen ist. Also ich habe es von allen Seiten drauf bekommen, gerade auch aus dieser Klasse, wo dieser Junge, also von der Klasse, in der der Junge war, das wurde immer schlimmer.
Mhm, krass.
Also
Rache,
vor allem,
ne?
Ja, die haben mich da mit Sachen abgeworfen, mit Jacken. Ich habe mir nur gedacht, Leute, ich habe nichts gemacht.
Aber Niklas, und das ist halt auch so wichtig, das ist jetzt dieser krasse Vorfall gewesen, aber es gab ja viele andere Vorfälle schon zuvor.
Ja, immer wieder mal. Zum Beispiel auch auf dem Schulflur, mir wurde einfach an den Schwanz gefasst. Also natürlich so, ne, einfach mal so im Gehen, so nebenbei. Ich habe das nie verstanden, weil mir wird gesagt, ich bin eine Schwuchtel und dann fassen die mir aber an den Schwanz.
Hä? Ja, sie wollten dich erniedrigen.
Hast du dich nicht gewehrt? Oder versucht oder vielleicht erstmal am Anfang?
Ich habe immer angefangen zu weinen.
Okay.
Ich war immer ein sehr emotionaler Mensch und ich weiß nicht, ich hatte einfach nicht die Kraft dazu.
Das würde ich so vielleicht gar nicht mal sagen, weil wenn du in so einer Situation steckst und du siehst diese Horden auf dich zukommen oder dich umringen, also egal was für ein Typ Mensch du bist, dagegen anzukommen ist ganz, ganz schwer. Aber deswegen, und ich muss dich jetzt festsetzen, Niklas, was ist mit deinen Lehrern gewesen? Also da kann mir keiner erzählen, dass das Lehrer nicht mitbekommen. Und wenn sie es nicht mitbekommen, dann meiner Meinung nach grenzt das fast schon daran, die Aufsichtspflicht zu verletzen.
Also die Lehrer haben es nicht mitbekommen, weil ich auch, wie gesagt, ich bin nie auf jemanden zugegangen. Das ist ja meistens in den Pausen passiert, meistens irgendwo auf dem Schulflur. Da war jetzt nicht immer ein Lehrer dabei. Da war aber auch zum Beispiel manchmal nach der Schule auf dem Weg nach Hause, dass ich dann da zum Beispiel von irgendjemand abgefangen wurde und beleidigt wurde. Nee, die Lehrer, die haben das nicht mitbekommen.
Hast du es zu Hause erzählt?
Nein, weil, also meine Mom hatte das immer im Gefühl, dass ich schwul bin.
Mhm.
Und nach dieser einen Aktion, wo der Junge von der Schule geflogen ist, hat mein Schuldirektor auch bei mir zu Hause angerufen, hat mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mama ist dann zu mir ins Zimmer reingekommen und meinte, Niklas, möchtest du mir vielleicht irgendwas erzählen? Ich so, nö, was denn? Und dann hat sie mir das gesagt. Es war schon in dem Moment, dass meine Mom zu mir gekommen ist und gesagt hat, Niklas, sollte da irgendwas dran sein, solltest du schwul sein, dann sag das. Dann rede offen mit uns darüber, du weißt, du bist unser Kind und wir lieben dich. Und ich habe es trotzdem abgestritten. Ich habe gesagt, ich bin nicht schwul.
Wie schwer fiel dir das, zu lügen in der Hinsicht?
Sehr schwer, weil wie gesagt, das waren Jahre, die ich da meine Gefühle unterdrückt habe. Und es war, ich war auch in einen Jungen verliebt tatsächlich und das war wirklich sehr schwer, das nicht ausleben zu können.
Mhm.
Aber gut, der Junge war auch sowieso hetero, von daher hätte das sowieso nicht funktioniert. Aber ich habe nicht dazu gestanden und ich wollte das auch selbst nicht wahrhaben und es war tatsächlich so, ich habe mich von mir selbst geekelt. Ich wollte mich nicht im Spiegel angucken. Ich dachte, irgendwas stimmt mit mir einfach nicht.
Hättest du auch so gedacht und gefühlt, wenn es keine Mobber gegeben hätte?
Puh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre nicht so krass gewesen. Aber ich glaube schon, im ersten Moment, wo man merkt, okay, irgendwie bin ich schon anders als andere, ist das schon ein komischer Moment. Aber ich glaube, wenn man von außen dann mit auf den Weg bekommt, das ist normal und das ist in Ordnung, so zu sein, dann glaube ich, fällt es einem auch einfacher, dazu zu stehen. Aber durch das Mobbing habe ich mich total von mir selbst distanziert. Ich habe den Weg zu mir selbst einfach nicht gefunden. Und das ist gerade so in der Pubertät, ne, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber die Pubertät ist ja eigentlich dafür da, dass man sich selbst findet, dass man rumexperimentiert. Und ich werde das nie vergessen. Ich saß mit 14 Jahren in meinem Zimmer und ich habe geweint, weil ich mich gefragt habe, wie soll ich jemals eine Frau heiraten? Wie soll ich jemals Kinder kriegen? Das sind Gedanken, die mir mit 14 Jahren durch den Kopf gegangen sind.
Verrückt.
14, ich meine, das ist ein Alter, wo andere einfach leben, ja, wo andere einfach Beziehungen haben, so jede Woche irgendwie eine neue gefühlt. Und ich saß da im Zimmer und in der hintersten Ecke und ich wusste einfach nicht, was soll ich machen. Das war echt.
Diese Mobber, hast du jetzt mit etwas Abstand, weißt du, was die so treiben, wo die sind, was die Leute mit ihrem Leben machen?
Ich weiß es nicht. Es interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, was diese Menschen machen. Ich kann nur sagen, ich habe damit abgeschlossen, weil ich habe irgendwann angefangen zu verstehen, und da war ich noch in der Schule, dass es nicht meine Schuld ist.
Mhm.
Ich kann nichts für meine sexuelle Orientierung. Das kann kein Mensch, genauso wenig wie du was für deine Herkunft kannst oder wie Sascha was für seine blonden Haare kann. Das ist einfach so. Und ich habe das verstanden und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum haben mich diese Menschen gemobbt? Und ich habe diese Frage für mich selbst beantwortet, weil ich einfach gemerkt habe, die meisten Menschen, die sowas tun, die sehen etwas in mir, was sie vielleicht auch in sich selbst sehen, was sie aber nicht wahrhaben möchten. Oder die kommen mit ihren eigenen Problemen nicht klar und brauchen einfach ein Ventil, an dem sie das rauslassen können. Und ich glaube, dass ich leider dieses Ventil gewesen bin. Es war aber nicht wirklich was gegen mich, weil diese Leute kannten mich ja gar nicht. Ich dachte immer, das liegt an mir. Ich dachte immer, ich bin ein schlechter Mensch. Aber nein, bin ich nicht, war ich nicht, werde ich nie sein.
Wow.
Ich fand's faszinierend, dass du eben gesagt hast, oder faszinierend, ich fand's falsch, als du eben gesagt hast, ja, ich habe dann einfach immer geweint, weil ich bin schwach. Nein, Mann, du bist stark, weil du bist in die Schule gefahren. Ich kenne Mobbingopfer, die haben zu Recht geschwänzt, weil das die Hölle sein kann.
Ja.
Und du hast die Hölle erlebt, aber du bist trotzdem dahin gefahren, weil sonst hättest du jetzt nicht den Job, den du hast, sonst würdest du jetzt nicht studieren. Du bist trotzdem dahin gefahren, also erzähl nicht, dass du schwach warst.
Nein. Also ich sag mal so, heute sehe ich das natürlich auch ein bisschen anders, viel reflektierter. Aber damals, aus der Zeit heraus, habe ich mich sehr schwach gefühlt.
Mhm.
Und ich habe auch von mir selbst gedacht, schwach zu sein. Aber heute weiß ich ganz genau, es ist keine Schwäche zu weinen, weil viele Leute sagen, wer weint, der ist ein Sensibelchen, der ist schwach, ist kein richtiger Mann. Vollkommener Bullshit, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen und Gefühle und ich finde, wir sollten das alle zeigen und wir sollten auch alle dazu stehen.
Absolut.
Weil wir einfach Menschen sind.
Ich gehe sogar weiter und würde behaupten, dieses Thema, ne, also Weinen, Emotionalität und so, das ist irgendwie in unserer Gesellschaft sehr, sehr negativ behaftet. Das ist echt, ich empfinde das als krasses Problem. Wir assoziieren das mit was sehr Schlechtem, mit was sehr Schwachem, teilweise mit etwas Unprofessionellem.
Mhm.
Und das empfinde ich als Problem, weil, schau dich an, eben weil du ein emotionaler Mensch bist, ein Bauchmensch, ein Gefühlsmensch, bist du überhaupt erst in der Lage, auch gewisse Dinge zu reflektieren und auch Empathie zu haben für diejenigen, die dir das angetan haben. Denn darauf wollte ich eigentlich hinaus. Diese Mobber, die so viel Hass in sich getragen haben, in dem Alter, ja, oder haben vielleicht selbst krassen Hass schon im Leben erlebt, vielleicht sogar von zu Hause aus. Diese Wut kommt ja von irgendwo.
Ganz genau.
Fällt es dir leicht, ich sag mal so, deine Täter nicht als diese bösen Täter zu sehen, sondern als Menschen, die schwach waren und als Menschen, die vielleicht selbst mal Opfer waren?
Heute ja. Also heute sehe ich es halt genauso, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist Hass überhaupt? Ja, weil Hass, wenn ich mit einem Menschen nichts zu tun habe, dann ist er mir ja eigentlich egal.
Ja.
Wenn ich diesen Menschen nicht mehr kenne, was habe ich damit zu tun? Aber wenn ich einen Menschen wirklich hasse, Hass ist ja auch irgendwo ein Gefühl.
Ja.
Und alles geht in meinen Augen auch irgendwie wieder auf Liebe zurück.
Deswegen ist das Gegenteil von Liebe auch nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Weil wie du sagst, Hass ist auch ein Gefühl, das ist eine Emotion.
Und auch Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit, Auspuff gewissermaßen, ein Schrei nach Liebe vielleicht sogar. Also Hass und Liebe sind gar nicht so weit entfernt voneinander. Das Gegenteil von Liebe, das ist Gleichgültigkeit. Also eins kannst du ja sagen, die Aufmerksamkeit von denen hattest du allemal. Und die haben dich sehr wohl gesehen und du hast sie auf irgendeine Art und Weise provoziert. Aber die Frage ist, ne, ich will damit auch nicht sagen, du hast sie provoziert, das war deine Schuld, sondern scheinbar haben die irgendwas gesehen darin, dich zu verletzen.
Ja.
Und ich frage mich, warum, und bin auch überrascht, dass es ist mir scheißegal, ob du es Leuten oder Lehrern gesagt hast oder nicht. Fakt ist, wenn ein Schüler jahrelang gemobbt wird und kein Lehrer greift davon alleine ein oder bemerkt das irgendwie selbst, dann frage ich mich echt, was auf den Schulen abgeht.
Tja, also ich kann nur aus meiner Schullaufbahn erzählen und da gab es halt auch solche Situationen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute gemobbt werden, weil sie, nicht nur weil sie anders sind, sondern weil sie sich auch nicht dafür schämen, es zu zeigen.
Mhm,
also
das stimmt.
Wenn jemand besonders dick ist, aber es nicht unbedingt kaschiert oder weil jemand irgendwas im Gesicht hat, aber es nicht verdeckt. Also eigentlich, weil diese Person sogar stark ist oder zu etwas steht, was anders ist, in Anführungszeichen anders. Und Idioten, wo ich mich nicht immer davor gestellt habe, möchte ich zugeben, nutzen das halt aus und machen sich ihren Spaß daraus oder versuchen stärker neben dieser Person zu sein. Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, mich zu entschuldigen.
Warum auch nicht? Also ich entschuldige mich hiermit einfach für Situationen, wo ich selbst nicht eingegriffen habe, obwohl ich wusste, ich hätte eingreifen müssen. Ich behaupte, ich habe das und ich tue das nach wie vor sehr, sehr oft. Und ich habe eher den Ruf, dass ich mich dann vielleicht sogar zu sehr einmische. Aber auch das müssen wir uns verzeihen.
Ja, man will halt als noch nicht vollkommener Charakter, als noch nicht vollkommener Mensch sich gegen eine ganze Gruppe stellen. Da hat man, glaube ich, als Kind vielleicht auch einfach Angst vor. Umso stärker habe ich mich dann gefühlt, als ich das dann irgendwann gemacht habe nach einer Klassenkonferenz, wo wir versucht haben, uns alle zu reflektieren und dumme Menschen es trotzdem nicht verstanden haben und ich mich mit ein, zwei Kumpeln dann davor gestellt habe. Dann habe ich mich auf einmal stark gefühlt.
Würdest du, Niklas, angenommen, in 5 Jahren kommen einige von diesen Mobbern auf dich zu und sagen dir, ey Niklas, das war damals gar nicht cool, das tut mir überall leid, so, sorry, war einfach kacke, so. Wie würdest du reagieren?
Ich würde ihn verzeihen. Ganz klar, weil ich bin kein hasserfüllter Mensch. Und ich habe auch gemerkt, es bringt einfach nichts, andere Menschen zu hassen. Ja, ich muss irgendwie meinen Weg weitergehen. Und du hast es gerade schon gesagt, Gleichgültigkeit, das ist das A und O. Zu sagen, okay, diese Menschen, die sind einfach so. Sollen die ihren Weg machen? Sollen die ihren Weg gehen? Ich gehe meinen, aber unsere Wege kreuzen sich nicht mehr. Mhm. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil du kannst dich so im Hass suhlen. Du kannst dich wirklich von diesem Hass leiten lassen. Das führt einfach zu nichts. Du verlierst dich dadurch einfach nur selber.
Ja. Mhm.
Ich finde, Vergebung ist einfach das Wichtigste.
Deine Eltern könnten echt stolz auf dich sein. Wirklich, doch. Du bist halt noch knapp 10 Jahre jünger als wir, aber du bist wirklich krass reflektiert. Also was das angeht, bist du wirklich sehr reflektiert und auch so sehr, ja, gütig.
Ja, ich muss sagen, das kommt natürlich durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das Mobbing ist ja jetzt nicht das Einzige, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mich eine sehr lange Zeit meines Lebens lang begleitet hat.
Und dich ja auch sehr geprägt hat.
Auf jeden Fall. Ich habe dadurch aber auch tatsächlich, auch wenn ich mich natürlich von mir distanziert habe, durch dieses Mobbing habe ich natürlich auch angefangen, gewisse Dinge in Frage zu stellen. Und ich habe angefangen, mir über gewisse Dinge Gedanken zu machen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Warum lebe ich überhaupt? Wofür bin ich hier? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Liebe? Das sind alles Dinge, wo ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, um im Leben wirklich überhaupt glücklich zu werden. Und ich glaube, da bin ich vielen halt einfach voraus, weil ich einfach den Weg zu mir selbst durch den Hass anderer gefunden habe.
Jetzt werden diesen Podcast hier ja auch Menschen hören, die selbst Kinder haben, die vielleicht ein paar Jährchen noch haben und dann müssen sie in die Schule oder ne, in meinem Fall, ich habe kleine Geschwister und mache mir tatsächlich über sowas auch oft Gedanken mittlerweile, weil nächstes Jahr mein kleiner Bruder in die Schule kommt.
Ja.
Was hättest du gebraucht, um dich aus dieser wirklich gefährlichen Situation rauszuholen? Hättest du gewollt, dass deine Eltern kommen und sagen, so Niklas, jetzt zwingen wir dich, darüber zu reden, was in der Schule abgeht, weil wir sehen, weiß ich nicht, den Kratzer am Arm oder dass du Tränen in den Augen hattest oder dass du nicht zur Schule gehen willst. Was hätte passieren müssen?
Puh, ich weiß ganz genau, ich hätte mit meinen Eltern immer reden können. Ja, ich wusste auch immer ganz genau, dass meine Eltern kein Problem damit haben.
Mit deiner Homosexualität oder mit dem Mobbing?
Mit der Homosexualität.
Ja.
Und ich wusste auch, dass wenn ich meiner Mama klar gegenüber sage, Mama, ich werde in der Schule gemobbt, sie würde in die Schule hinfahren und sie würde irgendwie versuchen, da mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und das irgendwie zu klären. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte es einfach nicht, weil ich wusste einfach, wenn das irgendwie zur Sprache kommt und wenn dann irgendwas in der Schule passiert, wenn da irgendjemand auf gut Deutsch gesagt Anschiss bekommt, dann bekomme ich es nachher obendrauf.
Wie bei dem Direktor.
Zum Beispiel, ja.
Der den Schüler rausgeworfen hat. Aber wäre da nicht Kommunikation vielleicht der richtige Weg? Also, dass der Direktor dich und diesen Mobber zusammengesetzt hätte und gesagt hätte, Leute, ihr geht mir hier nicht raus, bevor ihr euch nicht vertragen habt.
Das wäre auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, denke ich. Weil Kommunikation ist immer das A und O. Aber so war es halt einfach nicht.
Ja.
Ich habe auch wirklich immer versucht, davon einfach Abstand zu nehmen. Und ich habe auch immer das auch zu Hause, ich habe es immer runtergespielt. Ich habe immer so getan, als wäre alles gut. Als wäre nichts gewesen. Weil ich das auch selber nicht wahrhaben wollte. Ich wollte nicht wahrhaben, dass andere Menschen mich so scheiße behandeln. Ich wollte das nicht.
Und trotzdem bist du in die Schule gefahren.
Ja. Musste ich ja. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht monatelang aus der Schule rausbleiben.
Es gibt Leute, die deswegen schwänzen.
Ja.
Und zwar nicht zu wenig.
Ich habe oft drüber nachgedacht, aber ich habe es nicht getan.
Krass.
Also so ein Sonntagabend muss doch für jemanden, der gemobbt wird in der Schule, der Horror sein, oder? So ein Sonntagabend zu Hause und du weißt, oh Gott, morgen ist Montag, ich muss mir den Mist jetzt wieder 5 Tage am Stück geben.
Also ich muss sagen, es war nicht jeden Tag so. Ne? Es gab oft Momente, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie da auf, auf übelste Art und Weise beleidigt und geschlagen und getreten wurde. Klar, ich hatte Angst vor der Schule. Ich wollte da nicht hin. Aber ich habe mir auch irgendwo gedacht, so Niklas, du musst da jetzt irgendwie durch, weil irgendwann ist das ja auch vorbei. Ja. Irgendwann bist du aus der Schule raus und dann kommen ja vielleicht auch mal wieder bessere Zeiten. Aber ich sag mal so mit 13, 14, da war ich im Kopf halt einfach noch nicht so weit. Und ich habe mich da halt einfach irgendwie durchgeboxt. Ich kann aber gar nicht so genau sagen, wie.
Wie du es gemacht hast, ne?
Kann ich gar nicht so, ist echt schwer.
Ja, aber durchgeboxt trifft, du bist ein Kämpfer. In gewisser Hinsicht, weil
du
bist immer wieder hingefahren und hast an bessere Zeiten geglaubt.
Auf jeden Fall. Ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen.
Was ich auch so wichtig finde, ist, weil ich tatsächlich vor einiger Zeit mit Menschen, die auch ein bisschen älter sind als ich oder teilweise in meinem Alter, das sind Leute, die ich in vielerlei Hinsicht nicht so richtig verstanden habe oder wo ich mir dachte, hä, okay, ja, mach mal dein Ding. Und dann haben, also ich rede jetzt mal von einem konkreten Beispiel, dann hat mir diese Person erklärt, sie reagiert auf gewisse Sachen so und so, weil sie früher gemobbt wurde. Und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass natürlich solche Menschen hart getriggert werden. Mhm. Ja, und dass du das krass lange mit dir, vielleicht sogar ein Leben lang mit dir trägst. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber in mir drin habe ich sofort so einen Schalter umgestellt oder er hat sich eigentlich von alleine umgestellt und ich wusste, ich werde diesem Menschen so viel Behütung geben, wie ich kann. Weil ich mir dachte, ey, dieses Kind in der Schule, das scheinbar ewig lang gemobbt wurde, ist jetzt als erwachsener Mensch in der Situation, dass ihn das noch von früher einholt. Das ist der schlimmste Albtraum, den ich mir vorstellen kann.
Ich bin da ja schon, ich habe damit abgeschlossen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für jemanden, der nicht damit abschließen kann, dass es auf jeden Fall schwierig ist. Vor allem, weil es so weit zurückliegt und weil man eben nichts mehr daran ändern kann. Man hat diese Bilder im Kopf und man möchte am liebsten, glaube ich, einfach in den Kopf irgendwie reingreifen, dazwischen gehen, irgendwas machen, um sich selbst zu schützen, aber geht ja nicht mehr. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt, sage ich mal, 30 Jahre alt ist und diese Bilder noch mit sich trägt, glaube ich, echt verdammt schwer zu akzeptieren.
Sind Menschen, die gemobbt wurden oder gemobbt werden, empathischer oder unempathischer?
Ich bin dadurch auf jeden Fall empathischer geworden und ich glaube auch, dass ich nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, wäre ich nicht gemobbt worden. Mhm. Einfach weil du weißt, wie das ist. Du weißt, wie es ist, in die Schule zu gehen, Angst davor haben zu müssen, beleidigt zu werden, nicht erwünscht zu sein und du möchtest einfach nicht, dass andere Menschen sich auch so fühlen und du, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich gebe alles dafür, andere Menschen davor zu beschützen, so gut ich es eben kann. Wenn ich sowas auf der offenen Straße sehe, ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Ich bin dazwischen gegangen. Ich habe gesehen, wie drei Jungs einen kleinen Jungen am Hauptbahnhof verprügelt haben. Ich bin dazwischen gegangen und es war mir scheißegal, dass dann, weil man merkt mir das ja auch irgendwo an, dass ich ein bisschen femininer bin und die meisten verbinden das ja direkt mit Schwulsein. Dann musste ich mir direkt wieder annehmen, was für eine Schwuchtel ich doch wäre. Dabei kannten mich diese Leute nicht mal.
Ich muss allerdings dazu sagen, optisch sieht man dir das nicht gleich an. Also man sieht, man denkt sich jetzt nicht, also dieser Mensch hat Sex mit anderen Männern, das denkt man jetzt nicht.
Das kann man.
Du bist körperbewusst. Das ist es. Das ist der Unterschied. Du bist körperbewusst. Das merkt man dir schon an.
Du kannst bestimmt gut tanzen.
Nein.
Nein?
Wir sind gerade bei Klischee. Was das?
Nee. Also tanzen kann ich nicht. Das sieht bei mir aus, als hätte ich einen Schlaganfall, glaube ich. Ich bin auch gar nicht dieses Klischeebild von Schwulen. Also ich lackiere mir auch nicht die Nägel oder so. Ich gehe auch nicht gerne shoppen. Ich schminke mich auch nicht. Das sind halt wirklich einfach nur alles
Schminken
Klischees.
Sich schwule Männer? Wirklich?
Das also sagt man. Bestimmt welche, aber ich glaube, also, aber der Rest stimmt auf jeden Fall. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung.
So, aber dann warst du am Hauptbahnhof, hast diese Situation erlebt, ja? Wie stolz warst du danach auf dich?
Ich habe gar nicht mal so an mich gedacht.
Nicht? Hast du nicht dich gesehen in dem Jungen in dem Moment? Auch nicht so ein bisschen?
Wenn du mich jetzt so fragst, ja doch, schon ein bisschen.
Warst du wütend in dem Moment?
Ich habe mich gefragt, warum. Ich habe mich einfach gefragt, warum stehen da drei Jungs um einen herum und prügeln auf einen ein? Das habe ich mich in dem Moment gefragt. Ich weiß nicht mehr, was genau ich in dem Moment gedacht oder gefühlt habe. Mein Kopf schaltet in solchen Situationen nämlich eigentlich aus und ich gehe einfach dahin, ich gehe einfach dazwischen. Das ist irgendwie so tief in mir drin.
Mhm. Du hast übrigens aber den wohl erwachsensten Satz gesagt, den es bisher bei Chai und Rauch gab.
Oh je.
Nämlich, das muss ich, also wirklich, da war ich gerade ein bisschen geplättet irgendwie. Als du nämlich sagtest, du wärst jetzt gar nicht dieser Mensch, der du heute bist. Mhm. das finde ich so erwachsen, weil es zeigt, du hast aus deinem, ich sage jetzt mal, du hast aus deinem traurigen Schicksal eine wichtige Erfahrung gemacht. Weißt du, was ich meine? Also statt zu sagen, mir ist Scheiße widerfahren, sagst du jetzt, mir ist etwas widerfahren, das dazu geführt hat, dass ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. Und ich weiß, du bist gerade in der Phase deines Lebens, in der du dich magst, in der du dich auch immer mehr nicht nur akzeptierst, sondern vor allem auch respektierst.
Also ich sag mal so, verletzt werden, enttäuscht werden, das gehört einfach zum Leben dazu. Genauso wie zu hoffen und genauso wie glücklich zu sein. Also das Leben besteht ja nicht nur aus, yay, ich bin jetzt happy und alles ist super, tutti frutti. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man das für sich erkennt, weil man kann aus diesen Tiefen unglaublich viel mitnehmen.
Kraft
auch. Ja, erstens das, Kraft, Stärke. Man lernt unfassbar viel daraus. Ich habe so viel durch dieses Mobbing über mich, aber auch über andere Menschen gelernt. Eben weil ich mich mit so vielen Dingen beschäftigt habe. Und das klingt immer ein bisschen komisch und meine Freunde gucken mich dann auch immer komisch an. Aber ich sag immer, ich gönn's euch, wenn es euch scheiße geht. Nicht, weil ich möchte, dass ihr leidet, sondern ich gönn euch einfach diese Stärke, die ihr irgendwann daraus mitnehmen werdet. Und das Problem in solchen Momenten ist einfach, und egal ob das jetzt Mobbing ist oder irgendwas anderes, in diesem Moment sieht man diese Stärke einfach nicht. Das sieht man immer erst im Nachhinein. Also man ist im Nachhinein immer schlauer. Und deswegen kann ich das nur so unterstreichen, wie du es gerade gesagt hast, dass man eben wirklich aus traurigen Schicksalen, Schicksalsschlägen immer was Positives mitziehen kann. Das ist eine reine Einstellungssache. Egal, was dir in deinem Leben passiert, irgendwas kannst du immer damit machen, was dich in irgendeiner Form positiv weiterbringt.
Und das ist wirklich kein Scheißgelaber. Ich habe immer früher gedacht, wenn ich sowas gehört habe, boah, die Leute, was die labern für einen Dreck und nein. Und das ist, ja, die wollen sich gerade nur so hinstellen.
Genau.
Absolut.
Ja.
Aber weißt du, was es gebraucht hat, Niklas? Dass ich selbst Situationen im Leben hatte. Also du musst einfach, wir können das jetzt hier lang und breit diskutieren. Am Ende, und ich wette, es gibt gerade Leute, die das hören und so den Kopf nicken und sagen, ja, genau so. Du musst einfach durch deine eigene Scheiße gehen, bis du realisierst, ach, das haben die damit gemeint.
Ja, Scheiße fressen, Mund abputzen, weitermachen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, Leute, hört auf zu mobben. Ne? Also wir haben jetzt, wir haben gerade gesagt, aus dem Mobbing viel gelernt und viel stärker rausgezogen, trotzdem nicht mobben. Also das möchte ich
absolut
noch ganz kurz abschließend dazu sagen.
Das sollte man natürlich nicht, aber letztendlich muss es auch ein, und darüber, deshalb reden wir auch darüber.
Ja,
es hören ja gerade auch nicht nur Menschen, die irgendwie mobben, sondern selbst sagen, ich war Opfer von Mobbing. Ich wette, bin mir ziemlich sicher, wir haben auch gerade Eltern, die zuhören, die das vielleicht, die, es ist ja, hat ja auch viel mit Scham zu tun. Ne? Du willst ja auch nicht offenbaren, dass du gewissermaßen, so ähnlich wie du es gerade ausgedrückt hast, Niklas, in einer schwächeren Position bist. Ja, das will man zu Hause auch nicht, nicht erzählen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich zu Hause, ich habe zum Beispiel nie über, ganz klischeehaft eigentlich, Diskriminierung, Rassismus und sowas geredet, weil ich mich da sehr für geschämt habe und nicht wollte, dass sich meine Eltern irgendwie Sorgen machen. Ja, aber von daher kann ich das auch nachvollziehen. Und es ist nun mal so, wir müssen Wege finden, damit umzugehen.
Und was ich auch nur sagen möchte, ist, es ist gerade als Homosexueller, also ich werde oft gefragt, wie ist das, schwul zu sein? Und
komische Frage.
Was ist das für Menschen?
Ja, echt? Ja, nein, das ist wirklich so, ich werde...
Entschuldigung.
Verschreckt fällt dir da direkt das Handy aus. Okay. Was sind das für Menschen, die sowas
warte,
fragen?
Warte, Niklas, wie ist das eigentlich, schwul zu sein, Niklas?
ich weiß nie, was ich auf so eine Frage antworten soll, weil ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, hetero zu sein.
Naja, genauso wie homo zu sein. Also du bist halt verliebt oder eben nicht verliebt oder hast Sex oder hast halt, also es gibt keinen Unterschied darin.
Genau, ich kann nur sagen, schwul sein an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wie andere Menschen damit umgehen und was das mit dir macht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das so die ersten Male so wirklich auch gemerkt habe, dass ich irgendwie mich zu Jungs hingezogen fühle. Dieser Moment, ich saß da und ich dachte mir, bin ich gerade überhaupt im richtigen Körper? Weil es heißt, nur Jungs stehen auf Mädchen und Mädchen stehen auf Jungs. Aber ich bin jetzt irgendwie ein Junge. Warum finde ich jetzt auf einmal einen Jungen interessant? Und warum gucke ich jetzt einem Jungen hinterher? Ich will einfach, dass 12-, 13-jährige Jungs, Mädchen, was auch immer, da sitzen und sich diese Frage nicht mehr stellen müssen. ich möchte alles dafür tun, dass sich das verbessert. Ich meine, es hat sich vieles getan, aber eben immer noch nicht genug. Es ist, mich stört es zum Beispiel auch, dass es Homo-Ehe heißt, weil es ist für mich eine verdammte Ehe.
Ja. Ehe
entweder
für alle,
Ehe oder eben keine Ehe, aber Homo-Ehe, das zeigt schon wieder, es ist irgendwie doch nicht das Gleiche wie Hetero sein.
Ja.
Es wird anders irgendwie abgewertet. Es ist, ich weiß nicht, mich stören viele Dinge in dieser Gesellschaft und ich bin deswegen zum Beispiel auch froh, dass ich jetzt zum Beispiel hier sitze und mit euch darüber sprechen kann. Ich finde, es ist ein verdammt wichtiges Thema. Und je mehr Leute das hören und je mehr Leute sich das auch ins Bewusstsein rufen, desto besser ist es.
Wir sind stolz auf dich, Niklas.
Merci.
Sascha sitzt hier und ich wünschte, ihr könntet alle sehen, wie Sascha gerade aussieht. Und ich habe ihn in keiner Folge überhaupt so erlebt. Also wirklich so, einfach nur so buff, einfach so
ja.
Krass, Niklas, Alter, wow.
Ich finde das krass wichtig und du bestätigst einfach, voll. Ich habe in meinem Freundeskreis viele homosexuelle Männer und ich muss dir sagen, jeder einzelne von denen hat einen krass starken Charakter, ist erfolgreich im Job. Das sind alles Top-Jungs, mit denen kannst du geil feiern gehen, geil saufen. Ich habe mit denen teilweise mehr Spaß als mit meinen Hetero-Kumpels. Also wirklich, es ist alles cool und ich muss sagen, ich sitze hier und du bestätigst das einfach. Jeder deiner Sätze bestätigt das und dieses Schwule sind schwach und so. Nein, Mann, die sind stärker als du, du dummer Idiot. Es ist, ich find's krass und ich sitze hier und ich denke mir so, ja, Niklas, erzähl mir was Neues.
Aber jetzt zum Thema erzähl mir was Neues. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber reden willst, aber wir haben das Thema mal angeschnitten. Ich weiß auch, dass so mentale Gesundheit auch immer ein großes Thema bei dir war.
Mhm.
Würdest du sagen, dass du unter Depressionen gelitten hast, leidest du immer noch darunter und inwiefern hat das Mobbing, weil ich glaube, wir müssen auch ein bisschen schärfer unterscheiden jetzt zwischen homosexuell sein und Mobbing-Erfahrung haben. Ich glaube nicht, dass, ich kann es jetzt nur behaupten, ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass jeder Mensch, der homosexuell ist, diese Erfahrung macht. Ich glaube aber zum Beispiel, dass Schwule deutlich krasser solche Erfahrungen machen als Lesben. Weil in der Gesellschaft lesbisch zu sein nicht mit so viel Schwäche verbunden ist, wie schwul zu sein.
Ja, das ist immer so, diese Lesben, die sind doch geil. Das ist doch okay.
Entweder ist Schwule das sexy ist, oder die sind tough, die Frauen.
Ja, ja, genau. Also das ist schon ganz komisch.
Ja, es wird schon ein Unterschied gemacht, habe ich so den Eindruck. Aber Niklas, du siehst das nicht so?
Ich bin eigentlich kein Freund von Pauschalisieren. Also ich.
Haben wir gerade pauschalisiert? Sag es ruhig.
Wir haben es zumindest scherzhaft gemacht, glaube ich.
Nein, also ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, weil ich persönlich habe das jetzt noch nicht so mitbekommen, dass gesagt wurde, oh ja, Lesben, ne, das gefällt mir und Schwule, nee, es geht gar nicht. Also klar, das mit Schwulen, das natürlich, aber das mit, im Vergleich zu den Lesben.
Dann hast du noch nie mit einem heterosexuellen Mann gesprochen, der über seine Fantasie, die finden aus irgendeinem Grund, finden sie lesbische Frauen super sexy und super heiß und alles Schwule ist für die irgendwie, als hätten sie Angst davor, schwul zu werden.
Ich glaube, schwul sein bedeutet für viele einfach nicht männlich zu sein.
Ja.
Ich habe mich auch schon oft gefragt, wo das herkommen könnte, aber es liegt ja letztendlich dann nur daran, was für einen Partner man hat.
Ja.
Also ich meine, ich wäre jetzt der gleiche Mensch, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, weißt du? Das ist, ich wäre jetzt nicht anders. Ich wäre aber vielleicht anders, wenn ich diese Mobbing-Erfahrung nicht gemacht hätte. Und das ist genau das, was ich meine. Schwul zu sein, das ist vollkommen natürlich.
Ja.
Jetzt zu deiner Frage mit den Depressionen. Ich hatte Depressionen, ich war deswegen auch für 3 Monate in psychologischer Behandlung, hatte damals aber gemerkt, nee, ist jetzt nicht wirklich das Richtige für mich. Das hatte aber tatsächlich auch noch andere Gründe, die natürlich auch mit meiner Homosexualität zu tun hatten, weil ich sag mal so, ich habe mich in der 6. Klasse in einen Jungen verliebt. diese Gefühle, die haben sich mit der Zeit immer weiterentwickelt, es wurde immer intensiver. Und irgendwann, als ich natürlich auch verstanden habe, was da mit mir passiert und dass das eben keine Phase ist, sondern dass es wirklich was Dauerhaftes ist, da habe ich wirklich angefangen zu verstehen, okay, irgendwie bin ich schwul. Und ich bin ein Mensch, ich brauche Gewissheit. Und als ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich mich geoutet habe, das werde ich nie vergessen, ich saß im Biologieunterricht mit 2 Freunden und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ich glaube, das kam eigentlich gar nicht so zur Sprache. Ich habe es einfach rausgehauen, weil ich so das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, so Niklas, entweder jetzt oder nie. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich finde diesen einen Jungen da jetzt irgendwie süß. Und dann gucken mich die beiden an und der eine war halt überhaupt nicht überrascht und die andere so, echt, der?
Go, Girl!
Und großartig. Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, da war ich 16 Jahre alt, das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich von mir aus offiziell gesagt habe, dass ich irgendwie einen Jungen attraktiv finde. Und ich bin irgendwann auf diesen Jungen zugegangen.
Aber warte, wer hat sich in dem Moment, ja, was passiert mit dir, dass du realisierst, ach, krass, ich habe es gerade ausgesprochen.
Ich war so aufgeregt. Ich habe gezittert ohne Ende, aber es hat sich auch irgendwie total befreiend angefühlt, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das ist, 4 Jahre lang wirklich sowas in sich reinzufressen. Ich weiß nicht.
Ich glaube, in dem Ausmaß nicht so krass. Mhm. Aber wir haben hier vor einiger Zeit die Folge gehabt, wo ich über meine Demisexualität gesprochen habe. Und ich habe zuvor nie so richtig darüber einfach weil ich nicht so dachte, dass das jetzt so mega relevant wäre oder so. Ja. Und es war auch tatsächlich einfach nur aus der Situation heraus. Das ist nicht vergleichbar, weil ich hatte keinen Leidensweg. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber, und deswegen habe ich mich in vielem wiedergefunden, was du erzählt hast, als du dann noch jung warst, dieses, hä? So, warum bin ich anders? Warum bin ich komisch? Man benutzt auch diese Worte.
Diese negativen Worte.
Genau,
auch,
ja. Weil man sieht die Norm, also wie es sein sollte, wie jeder andere ist. Und man merkt intuitiv, krass, ich bin überhaupt nicht so. Ja. Und ich kann das überhaupt nicht nur, ich bin nicht so, noch viel schlimmer ist. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die anderen alle so leben, wie sie leben. Das ist das, was mich noch viel mehr gegruselt hat, ja, als das Anderssein.
Du sprichst mir so aus der Seele.
Aber ist es nicht viel spannender, es umzudrehen? Warum sind die anderen so langweilig? Und warum bin ich so cool? Ist natürlich jetzt aus der heutigen Sicht einfach zu sagen, ne? Aber ich eben. Meine...
Ja, nicht nur das. Du empfindest deren Leben gar nicht als langweilig oder deins als besonders. Du merkst nur, irgendwie bin ich gerade alleine hier auf dieser Front.
Nee, ich meine es anders. Ich meine, wenn alle gleich sind, mhm, finde ich es langweilig, das meine ich. Also wenn alle sind ja gleich, was das angeht, verstehst du? Mhm. Also sind sie für mich langweilig. Und wenn du der eine bist, der anders ist, dann kann man das natürlich negativ sehen.
Du weißt,
es ist jetzt natürlich auch sehr arrogant, aus heutiger Sicht darüber so zu reden. Ne?
Nee, aber arrogant finde ich das jetzt nicht, aber ich finde das sogar ganz interessant, mal so darüber nachzudenken, weil mir jetzt gerade bewusst wird, dieses Anderssein, mhm, das, also du hast ja das Gefühl, man soll nicht anders sein. Oder du hast einen Nachteil, wenn du anders bist als andere. Ja. Du willst keinen Nachteil. Du willst gesund sein, ein normales Leben haben. Du willst die Norm irgendwo erreichen und beziehungsweise über der Norm stehen. Mhm. Aber du willst niemals unter der Norm sein. Und anders zu sein, einsam in dieser Hinsicht zu sein, mhm, fühlt sich krass degradierend an. Oder mhm, zumindest habe ich irgendwann den Punkt gehabt, wo ich dachte, boah, nee, irgendwie boah, krass, scheiße, ich bin voll anders. Und du kannst es nicht nachfühlen, du kannst nicht verstehen, warum andere gefühlt alle gleich leben und warum du selbst so nicht leben willst, ja, oder so nicht sein möchtest. Und das ist das, was mich gegruselt hat.
Ich finde, dieses Anderssein, das ist ja genau das, was dich ausmacht. Und ich musste mir oft in meinem Leben anhören, ich hätte mir das ausgesucht. Ich hätte
ja,
mir ausgesucht, schwul zu sein.
Ja.
Und dann habe ich immer gesagt, so, also habe ich mir ausgesucht, dass ich dann auch gemobbt werde, habe ich mir dann ausgesucht, dass ich nicht gewollt und nicht erwünscht bin, so, weil das sucht sich niemand aus. Ich wollte das nicht sein, mich hat niemand gefragt, ob ich das sein möchte. Ich musste das einfach so hinnehmen, weil es nun mal einfach so ist.
Ja.
Ja.
Und ich finde das immer so krass, dass Leute ernsthaft glauben, man sucht sich sowas aus, weil ich weiß ja, dass es in der Gesellschaft immer noch nicht so akzeptiert wird, wie es eigentlich sein sollte.
Nee, Niklas, es ist nicht Akzeptanz. Es ist, dass die Leute es nicht verstehen. Sie glauben, du entscheidest dich, zu reden, wie du redest, zu lieben, wen du liebst. Sie verstehen nicht, dass das eine Neigung ist, dass das nichts ist, was du kontrollieren kannst. So wie wir auch nicht kontrollieren können, in wen wir uns verlieben. Es passiert und die Gefühle entstehen oder entstehen halt nicht. Das können wir gar nicht aktiv beeinflussen. Aber Menschen können, oder habe ich oft das Gefühl, verstehen den Unterschied nicht zwischen, das habe ich bewusst entschieden und das liegt nicht in meiner Hand. Das können wir nicht beeinflussen.
Ja, vor allem wie, Ich weiß gar nicht, wie argumentieren diese Menschen das denn, dass man sich das aussucht? Wie soll an der Metzgertheke oder was? Zweimal grobes Met und noch einmal schwul sein dazu. Wie soll, was ist das denn? Das will ich jetzt mal sehen, wie sich da jetzt jemand rechtfertigen will, dass
aber
man sich das
aussucht. Aber die Frage ist doch, mit oder ohne Zwiebeln? Das ist die eigentliche Frage. Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, das möchte ich so nur sagen. Wir haben jetzt alle ein gewisses Alter, wir sind aus einer bestimmten Generation, wir sind mit so viel Aufklärung groß geworden. Mhm. Ich will immer nur sagen, wir dürfen halt nicht anfangen, Menschen fast schon zu verurteilen, die all das im Leben nicht hatten. Wir sind damit groß geworden. Ich habe Homosexualität im Fernsehen gesehen. Das ist für mich nichts Unnatürliches. So, also versteht ihr, was ich meine? Aber wir können nicht erwarten, dass alle so aufwachsen.
Nee, aufwachsen nicht. Aber man kann ja trotzdem so tolerant sein und sich damit beschäftigen. Ich nehme immer gerne als Beispiel meine Opas. Die hatten, soweit ich mich erinnern kann, nie was gegen Ausländer. Sie hatten auch nie was gegen Homosexuelle. Die sind damit mit dem ganzen Zeug, hätte ich fast gesagt, mit diesen ganzen Gegebenheiten sind die nicht aufgewachsen. Also klar gab es Gastarbeiter, aber die waren jetzt nicht in ihrem Freundeskreis. Trotzdem hatten sie nichts gegen die, soweit ich mich erinnere, wie gesagt. Und
wollen die vielleicht eine Gastarbeiterfreundin haben, Sascha?
Der Zug ist abgefahren.
Schade, ich stehe halt auf etwas reiferer Männer, musst du wissen.
Schon. Und bei meinen Eltern ist es genauso. Und deswegen frage ich mich halt einfach, es ist wahrscheinlich einfach ein Ding des Horizonts. Wenn du nicht bereit bist, deinen Horizont zu erweitern, dann bist du, ist jetzt hart, aber unter Umständen ein Arschloch.
Okay, Frage. Und die wird dir wehtun, Sascha.
Kein Problem. Die rough questions haben mir schon nicht wehgetan.
Könnte es in deinem Schützenzug einen schwulen Schützenzugkönig geben?
Gibt es.
Ja?
Gibt es. Gab es, gibt es, alles.
Damn it.
Ja.
Guck mal, wie auch, stolz er
es
darauf
gibt
ist.
Auch, es gibt auch Menschen mit Migrationshintergrund.
So, mein König ist schwul und das ist gut so.
Es gibt auch Menschen, es gibt bzw. gab auch Menschen mit Migrationshintergrund bei uns. Also alles gibt es, gab es und kein Problem.
Bis sie alle gegangen sind, weil sie keine Schwulen akzeptieren konnten, oder
nein,
was?
Nein, nein, nein.
Das muss ich tatsächlich sagen. So Homosexualität im arabischen Raum ist ein Riesenproblem. In der Community, also so unter Migranten hier in Deutschland, auch in meinem Alter, das ist schon, es ekelt mich manchmal so an. Es ist schon echt krass.
Ich hätte dir die schmerzhafte Frage also stellen müssen. Wir hätten es eigentlich umdrehen müssen.
Ja, aber das tut mir auch wirklich sehr weh,
Was ich mich jetzt aber frage, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich weiß nicht, bist du gläubig?
Nee, ich gehöre keiner Religion an.
Kennst du dich denn mit dem Islam aus?
Ja, ein bisschen, also um Himmels Willen. Ich würde jetzt mir nicht anmaßen, darüber urteilen zu können, aber...
Die Raf sagt immer, ich kenne doch meine Pappenheimer.
Ich frage oft meine Freunde. Ja. Wir sprechen über viele Themen so in dieser Richtung. Ich muss aber gestehen, ich merke immer wieder, dass mir unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Muslime, auch vollkommen unterschiedliche Ansichten darüber mitteilen, wie der Islam wohl zu dem oder dem Thema steht.
Genau, und das ist nämlich mein Problem. Ich habe es nämlich sehr oft mitbekommen, dass Leute ihre Abneigung gegenüber Homosexuellen mit der Religion oder mit der Kultur begründet haben. Und ich frage mich dann immer, aber warum gibt es denn dann so viele Muslime, die super damit klarkommen?
Ja.
Und warum gibt es Muslime, die sagen, das steht so gar nicht im Koran drin? Ich höre das immer wieder, ja, der Koran verbietet das, du darfst das nicht sein, bla bla bla. Und dann aber wieder hört man, nee, das stimmt gar nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was steht da drin und was nicht.
Ja.
Deswegen,
ja, das ist ganz schwer, ne?
Weißt du auch nicht, oder?
Tatsächlich müssten wir da einfach mit jemandem sprechen, der A, Moslem ist oder sich zumindest damit auskennt. Ich kann mir da wirklich kein Urteil drüber erlauben, aber ich kann es, religiös kann ich es nicht erklären oder einschätzen, aber kulturell vielleicht ein bisschen. Und da muss ich auch dazu sagen, dass wir zum Beispiel im Libanon, in Beirut, eine recht große LGBTQ-Szene haben, Community. Und das ist, dieses Land ist... Also der Libanon, Beirut ist für mich sowieso eine Stadt oder in dem Fall ein Land, was wirklich Vorreiter sein kann. Ne? Ich habe tatsächlich auch ein Pärchen kennengelernt. Einer von beiden, also ein schwules Paar, einer von beiden ist deutsch und in einem Schützenzug hier am Niederrhein. Am Niederrhein. Und sein Partner, weil er seinen Mann halt eben so sehr liebt, ist halt auch irgendwann Schütze geworden und Teil des Schützenzugs. Und er ist Libanese, homosexuell und sein Vater ist todesstolz auf die beiden. Und also auch diese Beispiele gibt es natürlich. Ne?
Ist es nicht, also jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen, es gibt auch im Koran diese Säulen. Und eine der wichtigsten Säulen ist doch, man soll einem Menschen nichts Böses tun.
Ja, das ist eine sehr gütige Religion, das stimmt.
Und Homosexuelle sind doch Menschen.
Eben.
Also haben wir das doch jetzt damit abgehakt. Das ist jetzt sehr einfach gewesen.
Ja, das aber. Man muss halt auch aufpassen, kulturelle und religiöse Aspekte nicht miteinander zu vermischen. Ne? Aber ja, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt bei dir und habe ein bisschen Angst vor der Antwort, ob du einen Unterschied spürst im Umgang mit dir von eben Menschen mit Migrationshintergrund und mit Menschen ohne.
Es sind alle möglichen Menschen dabei. Also es ist, es kommt eigentlich von allen Menschen.
Ja
und auch diese Alltagshomophobie. Ich kann jetzt wieder nur von der Arbeit erzählen, wie dann irgendwie jemand sagt, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel einen Termin bei einem Friseur, weil ich da ein Interview habe und der Friseur ist halt homosexuell und dann sagt wer anders, ja, aber gut, dass wir nicht den und den dahin geschickt haben, weil dann hätten die ja bestimmt Sex gehabt. So, nur weil das zwei Schwule sind, haben die doch nicht automatisch Sex miteinander. Also einfach so.
Ich würde euch das gönnen. Ich würde es euch gönnen.
Nein, aber verstehst du, was ich meine? Es ist jetzt keine Beleidigung.
Ich weiß.
Es ist genauso, wie wenn ich zu dir sage, du sprichst aber gutes Deutsch. Es ist jetzt auch keine, es ist jetzt auch nicht krass eklig böse gemeint.
Es ist anmaßend.
Es ist auch ein gewisser Alltagsrassismus. Und so ähnlich gibt es auch diese Alltagshomophobie oder wenn man diese Sprache spricht. Mhm. Ich weiß nicht, wie du damit klarkommst, aber also ich war als Jugendlicher auch so. Ich habe jetzt die Worte Schwuchtel und so nicht so oft benutzt, aber habe halt dieses Rumgetunte gemimt. Mhm. Und ich muss sagen, da bin ich nicht stolz drauf. Aber es gibt halt immer noch Menschen, die das im Erwachsenenalter machen. Und da denke ich mir so, ja, ist auch jetzt nicht so reflektiert.
Ich will deren Verhalten nicht verharmlosen, ne? Ich will nur eine Sache sagen. Also das Wort zum Beispiel, tuntig, ja? Mhm. Oder auch das Klischee, dass Schwule immer krass viel Sex miteinander haben und generell so rumbumsen und sowas. Natürlich sind das Klischees und so. Mhm. Ich kann, und Niklas, ich glaube, du glaubst mir, ich würde mich immer vor dich stellen, wenn ich wüsste, irgendjemand nimmt sich heraus irgendwas, ne? Aber,
I know.
Aber, und dennoch muss ich sagen, ich gehöre halt zu diesen Assis, die irgendwie auch mit diesen Klischees spielen. Ich glaube, weil ich dummer und arroganterweise sehr davon überzeugt bin, dass Menschen, die ich kenne und die mich kennen, wissen, wie ich Dinge auch meine und wie ich mit Sachen auch so kokettiere und spiele. Ich spiele ja auch viel mit Rassismus und Klischees und sowas. Vielleicht sogar aus einer Opferrolle heraus, weil ich mir anders nicht helfen wusste, ganz, ganz viele Jahre lang. Und dann nimmst du es dir lieber und spielst damit, als es den anderen zu überlassen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ich finde, wenn das auf einer bestimmten Ebene stattfindet, wie zum Beispiel, weiß ich, ich hab eine asiatische, sehr, sehr gute Freundin, wir kennen uns schon über Jahre. So, ihr gegenüber haue ich rassistische Witze raus, sie mir gegenüber, das ist was anderes.
Wir hauen uns nur so ein bisschen gegen den Kopf.
Aber ich finde, so vor anderen Leuten oder das mit stimmt. Fremden zu machen oder in Anwesenheit von Fremden, so du weißt doch gar nicht, wie die das aufnehmen.
Ja.
Kennt ihr diese Leute, die sagen, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, solange die mich nicht anfassen? Kennt ihr die?
Ja.
Das
was glaubst du, wer du bist, du Hässlinger?
Das sind immer so diese Kandidaten. Das ist genau das, was Sascha gerade gesagt hat. Die gehen einfach davon aus, weil du schwul bist, stehst du automatisch auf jeden Mann.
Mhm.
Vollkommener Bullshit. Ich meine, Raf, du stehst nicht auf jeden Mann, den es auf dieser Welt gibt. Sascha, du stehst nicht auf jede Frau, die es gibt.
Ich wünschte. Aber ich weiß genau, was du meinst, Niklas.
Zum Kotzen.
Aber ich sage dir was. Ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Freundin. Shoutout an A. Sie wird schon wissen, wer gemeint ist. Sie ist lesbisch und eigentlich war sie so meine... Ich hatte komischerweise von früher Kindheit an schwule Freunde. Liegt aber auch daran, dass meine kleine Schwester zum Beispiel, ihr bester Freund ist auch schwul. Und wir sind halt... Also das ist... Wie soll ich dir sagen? Ich kann das nicht so richtig erklären, aber wenn es normal ist in deinem Leben, dann machst du auch diesen Unterschied nicht. Aber, und tatsächlich fand ich das sehr, sehr krass, als ich dann herausfand, dass meine Freundin eben Lesbe ist, ich will nicht sagen, dass mich das irgendwie, also nicht überrascht, aber mir war schon bewusst, krass, ich habe eine Freundin, die eine Beziehung mit einer anderen Frau hat. Das war relativ schnell gegessen, aber ich weiß noch, dass das in meinem Kopf aufploppte und dass man sich ein bisschen dafür schämt. Aber warum kam das? Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, sondern weil mir in dem Moment bewusst war, krass, das ist meine erste lesbische Freundin, die ich habe. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, aber genau das ist ja der Punkt. Daran merkt man ja, im ersten Moment ist das für uns nicht so
der Standard.
Genau.
Ja.
Und genau das ist das Problem. Und ich beneide dich gerade ein bisschen darum, dass du praktisch damit aufgewachsen bist, weil bei mir war das nicht so. Ich hatte nie schwule Freunde auf meiner Schule. Wie gesagt, ich war meines Wissens nach der Einzige.
Mhm.
Und als ich dann in die 10. Klasse gekommen bin, mein Spanischlehrer, der war auch schwul und das war wirklich mein
Bro.
Ja, jetzt nicht Bro, aber ich bin auf jeden Fall immer mit meinem Problem, mit meinem Liebeskummer bin ich zu ihm gegangen,
mhm.
weil ich das Gefühl hatte, er ist der Einzige hier, der mich verstehen kann.
Ich sag dir, warum ich Glück hatte und du nicht so, weil ich umgeben bin von Homosexuellen oder ich war umgeben von Homosexuellen, die mir dieses Geschenk gemacht haben, sehr früh im Leben damit Kontakt zu haben. Ja, also die waren alle mutig genug, diesen Weg zu gehen und dass Homosexualität ein krasses Problem. Ich muss auch dazu sagen, ich habe zum Glück ja auch Eltern, die so sehr, sehr weltoffen sind und so, ne? Also es war nie bei uns zu Hause ein Thema. Und der beste Freund meiner Schwester hat auch bei uns es war ganz normal, er gehörte da einfach zu. Nur habe ich eben dieses Glück gehabt, umzingelt zu sein, gewissermaßen von mutigen homosexuellen Menschen. Und du hattest diese Situation halt eben nicht.
Nee.
Pech gehabt.
Krass.
Ja, und Pech gehabt.
Ich reflektiere auch gerade, was ich eigentlich auch. Also bei mir ist es sehr ähnlich, wie was ich für ein Glück hatte, wie schnell ich mit Homosexuellen in Berührung kam, wie ich mit Menschen mit Migrationshintergrund aufgewachsen bin.
Deswegen hast du auch so einen guten Charakter.
Ich finde es, ich merke das ja, also was für mich alles selbstverständlich war, merke ich jetzt erst, was das für ein Glück auch ist. Auch unsere Branche, ne? Also ich meine die Medienbranche.
Ja.
Alles divers, Homosexuelle dabei.
Als Ausländer kriegst du immer einen Job. Wie? Sie heißen Raf Alhamdan, oh mein Gott, wollen Sie unser Chef werden?
Können Sie das All bitte immer betonen?
Und könnten Sie vielleicht nochmal Ihre Haare einen Ticken dunkler färben? Und äußern Sie sich nicht positiv zu uns Deutschen.
Aber nee, Sascha, was du gerade gesagt hast, also ja, du hast vollkommen recht und ich kann nur an die Leute da draußen sagen, wir müssen diese Vielfalt in unserer Gesellschaft einfach schätzen.
Ja.
Es ist schön, dass nicht jeder gleich ist.
Und fördern. Wir müssen sie auch fördern.
Auf jeden Fall. Und es ist wirklich, es ist einfach nur verdammt wichtig.
Ey, ich will noch Stunden mit euch reden, ne? Ja. Aber ich weiß jetzt schon, wir sind unglaublich lang, aber es lohnt sich auch. Und ich bin mir sicher, alle werden dich feiern, Niklas. Ich bin so stolz auf dich. Und eine letzte Sache möchte ich aber noch sagen.
Sie.
Ich habe das schon mal in diesem Podcast erzählt. Ich habe das große Glück gehabt, in diesem im letzten Jahr, nach vielen, vielen Jahren, mit dem ein oder anderen alten Schulkameraden und Schulkameradin, ich kann nicht gendern, Leute, ihr wisst, alte Klassen- und Schulkameraden, mit denen in Kontakt zu kommen.
Mhm.
Auch einige, die nicht so die aller nettesten waren, also ich hatte nie ein Problem so, aber die waren halt, ne? So, und ich merke jetzt, über 10 Jahre später, weil die Leute das mir gegenüber thematisieren, viele empfinden nach so vielen Jahren Schuld für ihre Schulzeit und für das, was sie vielleicht Mitschülern angetan haben. Und ich war so geplättet. Ich habe unter anderem von meinem alten Klassenkameraden erzählt, der mir wirklich, Niklas, ellenlangen, also ich war so gerührt davon, habe ihm erstmal gesagt, ey, so nach dem Motto, Bro, so, alles gut, so, ich habe damals nie irgendwie, und das hat mich aber irgendwie traurig gemacht, zu erfahren, dass dieser Mensch Jahre nach der Schulzeit sich wirklich ganz, ganz krass gequält hat. Und ich will dir sagen, das wird dir vielleicht auch begegnen, dass Leute sich melden irgendwann in ein paar Jahren und sagen, ey Niklas, das, was damals war, ich war traurig, ich war kaputt, meine Eltern haben sich geschieden, ich wurde geschlagen, ich hatte Liebeskummer, was auch immer das ist. Oder ich war einfach nur ein Arschloch. Am Ende des Tages wird jeder seine Rechnung kriegen.
Ja, also ich bin keiner, der sagt, nee, ich will jetzt nicht mit dir reden, weil ich gebe jedem Menschen einfach die Chance, mit mir zu reden, wenn er das möchte, wenn er auf mich zukommt, weil allein das ist ja schon, das zeigt ja auch irgendwie schon von Charakter, dass jemand das Gespräch zu dir sucht, weil er eben erkannt hat, oh, da habe ich irgendwie Mist gemacht und dafür sollte ich mich entschuldigen, weil das, was man in der Vergangenheit getan hat, kann man ja nicht mehr ändern. Aber man kann auf jeden Fall was für die Zukunft tun. Und deswegen, ich wäre auf jeden Fall offen für sowas. Ich glaube nicht, dass sowas bei mir passieren wird. Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Aber sollte es so sein, hey, ich wäre auf jeden Fall, ich würde mich drüber freuen.
Vielleicht ermutigt diese deine Eindrücke, vielleicht ermutigen die jetzt gerade Leute, die vielleicht sich nicht immer so cool verhalten haben, genau das zu tun ja. und sich zu entschuldigen. So wie Sascha den Drang hat, obwohl er der netteste Mensch ist, den man kennt.
Das wird zumindest nicht dazwischen gegangen, sagen wir es mal so.
Es kommt aber halt auch drauf an, was für ein Mensch man ist. Ne?
Ja.
Also wenn man halt wirklich auch reflektiert ist, so wie Sascha zum Beispiel.
Das ist nett.
Oder wenn man
was
halt...
Das ist nett.
Wenn man,
ja, ich werde leicht rot hier gerade.
Wenn man empathisch ist, ich glaube, dann ist das schon was anderes, als wenn man jetzt jemand ist, der zum Beispiel nicht so gut reflektieren kann, der sich und sein Verhalten selber nicht mehr so, dass sich dessen eigentlich nicht so bewusst ist.
Ja.
Und aber wie gesagt, ich bin niemandem mehr für irgendwas böse. Ich bin froh, dass ich mittlerweile glücklich bin, dass ich offen zu meinem Schwulsein stehe. Ich bin zwar Single, aber ich hoffe, das ändert sich irgendwann auch.
Spätestens nach dieser Folge.
Ja, ja, wir haben ja gesagt, wir möchten gerne Leute miteinander verkuppeln. Und
ja,
Niklas, aber, oh nein, du hast jemanden kennengelernt.
Ich hab gerade...
Oh Niklas, du strapazierst meine Nerven.
Nein, es ist auf jeden Fall gerade was, es baut sich auf jeden Fall was an. Sagen
ist das also auch Corona-konform?
Wir haben uns ja noch nicht getroffen.
Oh, so eine heiße Story. Ist das eine?
Oh. Okay, Fortsetzung
sehr
folgt.
Schön.
Das ist nur geschrieben.
Ja, wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Ja.
Also ich, aber ich bin froh, dass ich halt wirklich heute offen dazu stehen kann und ich hoffe auch wirklich, dass jeder, der es noch nicht geschafft hat, sich zu outen, dass der irgendwann für sich erkennt, ich habe nur ein Leben.
Ja.
Und das will ich nicht damit verbringen, mich zu verstecken.
Ja.
Weil ich bin ehrlich, hätte ich das noch weiter so gemacht mit dem Verstecken, nicht drüber sprechen, Gefühle in mich reinfressen, ich hätte das nicht geschafft.
Ja.
Weil ich war wirklich irgendwann an dem Punkt, wo ich nicht mehr leben wollte. Mhm. Ich hatte wirklich keinen Lebenswillen mehr. Ich habe auch versucht, mir das Leben zu nehmen.
Mhm.
Es gab Zeiten, da war ich monatelang am Kotzen, weil ich diesen ganzen psychischen Druck nicht mehr ausgehalten habe. Und irgendwann merkst du einfach, ich muss jetzt etwas für mich verändern. Ich kann nicht weiter so leben, wie ich es bis jetzt gemacht habe.
Ja.
Und zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen, zu meinen Problemen, das war für mich einfach der Weg raus aus dieser ganzen Scheiße.
Ja, ich hoffe, dass wir diesen Weg auch hinkriegen, jeder Einzelne, weil ich glaube, dass es ganz, ganz tief in uns schlummert.
Ja.
Du hattest das Glück, vielleicht auch ein bisschen das Pech, dass du sehr, sehr jung warst. Als du diese Reise gestartet
hast. Ich sehe auch irgendwo eine Chance da drin.
Ja,
absolut. Ich denke mir jetzt nicht nur, ich armer kleiner Junge, sondern ich bin ja auch stolz auf mich, was ich da alles hinter mich gebracht
habe. Kannst auch sein.
Ich bin auch stolz auf dich, Niklas.
Merci.
Ich auch. Du bist echt ein krasser, starker Kerl und ich bin echt stolz auf diese Folge.
Ich auch,
Leute,
sehr.
Leute, ich liebe die Vielfalt in Deutschland.
Ich
Leute,
auch.
Fördert die Vielfalt, wisst sie zu
klatschen?
Schätzen. Hört auf zu mobben.
Ich danke dir, Sascha.
Und lass die Scheiße sein.
Ja.
Du bist der Beste. Niklas, du bist der Beste. Wir sind die Besten.
Wow. Es ist schleimig, positiv schleimig gerade hinten raus.
Irgendwie,
also ich finde es
ja,
sehr
wisst
persönlich.
Ihr, wisst ihr, was das Ding ist? Ich habe so das Gefühl, wir könnten jetzt wirklich noch stundenlang reden. Und ich habe auch den Eindruck, wir sind gar nicht so tief reingegangen. Aber es war schön, dieses Thema Mobbing zu thematisieren. Mhm. Auch so in dieser Konstellation, ja, jemand, der vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hat, jemand, der wirklich jahrelang damit zu kämpfen hatte, jemand, der irgendwie da nicht so krass die Berührungspunkte zu hat. Also wir bilden, glaube ich, auch gut ab, was da draußen so abgeht in dieser Richtung.
Ja.
Aber vielleicht ganz zum Schluss ein Tipp von dir, wenn uns jetzt jemand zuhört, der glaubt, er kennt jemanden, der in so einer Situation steckt. Ja, egal übrigens, ob Arbeit, Schule, was auch immer. Wüsstest du, was hilft? Und also hilft es zum Beispiel, ein Mobbing-Opfer auf das Problem aufmerksam zu machen und anzusprechen, also zu sagen, ey, sag mal, wie geht's dir? Ich merke irgendwie, die mobben dich ganz krass.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr gefehlt hat. Ich hatte das nicht. Ich hatte mir gewünscht, also klar, meine Eltern, aber ich glaube so, gerade in der Pubertät will man mit Mama und Papa jetzt nicht immer über die Probleme in der Schule reden und gerade auch Thema Sexualität und so ist ein bisschen peinlich dann auch irgendwie, ne? Aber gerade so im Freundeskreis oder von Schulkameraden her hätte ich mir das schon gewünscht. Von daher denke ich mal, wäre das auf jeden Fall eine gute Idee, jemanden anzusprechen. Man muss nur aufpassen, dass man diesem jemand nicht auf den Fuß tritt.
Mhm.
Also man muss das wirklich dann auch vorsichtig angehen.
Sensibel, ne?
Genau, sensibel sein.
Okay, also hilft dann vielleicht eher so ein Satz wie, ey, ich merke irgendwie... Da
ist,
weiß ich nicht.
Ja,
Kommunikation, ja.
Mhm.
Ich merke, da ist irgendwas, möchtest du vielleicht darüber reden? So würde ich es vielleicht vorschlagen.
Ja.
Und vielleicht.
Und Leute, packt euch eure Kinder, eure Freunde, eure Partner, wenn ihr merkt, dass das Leute sind, die andere mobben.
Absolut.
Das ist noch vielleicht sogar noch wichtiger.
Ich glaube, manche Leute sind sich auch gar nicht so dessen bewusst, dass sie das eigentlich machen.
Ja. Mhm.
Ich glaube, viele wissen wirklich gar nicht, was das überhaupt auch für Auswirkungen auf jemanden haben kann. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Menschen, die mich gemobbt haben, die haben gesehen, ich habe geweint, aber dass mich das wirklich an meine Grenzen gebracht hat, das haben die ja nicht gesehen. Das war ja dann, wenn ich zu Hause allein in meinem Zimmer saß oder wenn ich abends irgendwo draußen durch den Wald gelaufen bin, mit meiner traurigen Musik, das hat ja keiner mitbekommen. Mhm. Ne? Und ich glaube, wir müssen uns einfach mehr dessen bewusst werden, was wir eigentlich machen. Und das ist wirklich verdammt wichtig, dass wir das einfach reflektieren.
Schönes Schlusswort.
Ella Sascha sagt ciao.
Niklas, vielen Dank und ciao.
Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.